Hier ist CB-Funk, der Computerbase Podcast. Herzlich willkommen zur 167. Episode mit Fabian und Jan. Hallo Fabian.
Hey, hallo.
Wir haben ein volles Programm vor uns. Lass uns gleich loslegen, denn ich erzähle dir, warum Nvidia bei GeForce Now die Nutzungsbedingungen anpasst. Punkt.
Von meinem zum Besseren, ne? Ja. Das ist ja die Schlagzeile.
Ja, wir wollen es mal nicht zu. Wir kommen gleich dazu. Ja. Dann reden wir über Sapphire Phantom Link. Das ist ja quasi Asus BTF. Das habe ich mir angeguckt die Tage. Auch in Videoform auf YouTube was dazu zu sehen. Ja. Wir müssen noch einmal kurz über den 950X3D2 sprechen, weil jetzt hat ihn sich Volker angesehen, wie letzte Woche schon angekündigt. Nvidia gönnt uns, das ist ja heute Wahnsinn, ja, Gönnerwochen bei Nvidia, mehr Speicher im Laptop zum viel höheren Preis. Wir gucken mal darauf, was ihr euch alles gerade nicht kauft, weil es viel zu teuer ist, und du möchtest noch etwas über Assassin's Creed 4 Resynced, wie hieß es,
sprechen. Ja.
Lass uns anfangen, auf geht's. Fabian, du bist kein GeForce Now-Nutzer, oder?
Nein.
Es gibt aber immer mehr davon. Der Nikolas bei uns im Team ist zum Beispiel so jemand. Und mich hat vor Wochen, also es hat jetzt auch eine ganze Weile gedauert, ein Leser angeschrieben und hat sich darüber beschwert, dass er von Nvidia behupst wurde. Du weißt noch gar nicht, worum es geht, oder? Hast du meine?
Ich habe mir eben, wir haben uns ja eben kurz beratschlagt, worüber denn wir heute denn sprechen möchten. Und dass du erwähnt GeForce Now Update, da habe ich gedacht, habe ich was verpasst. Da habe ich kurz nachgeschaut, was ist denn da bei uns in der Pipeline an News, was kommt denn da gleich noch raus, und habe ich reingelogt.
Ja. Ich fasse es kurz zusammen, vielleicht freut sich der ein oder andere GeForce Now Hardcore-Nutzer unter unseren Zuhörern ja auch darüber. Es gibt ja die Gratis-Variante mit kurzer Session-Dauer, kleinem System, langer Wartezeit und nur Spielen, die GeForce Now offiziell auf den Servern installiert hat. Man muss sie natürlich ohnehin noch selber mitbringen. Dann gibt es Performance und Ultimate mit höherer Leistung, mehr FPS, RTX, HDR, längerer Session-Dauer. Aber seit Anfang 25 auch für diese, was heißt auch, für in diesen kostenpflichtigen Tarifen mit 100 Stunden Premium-Spielzeit monatlichen Limit. Das heißt, du kaufst dir diesen Tarif im Abo, zahlst, aber nach 100 Stunden wechselst du dann in den Gratis-Tarif. Du kannst GeForce Now weiter nutzen, aber dann eben ohne RTX, ohne HDR, nur mit Full HD und so weiter und so fort. Es sei denn, du kaufst dir noch mehr Stunden in diesem Monat. Und das gilt seit Anfang dieses Jahres, 1.1.2026, auch für Bestandskunden. Weil letztes Jahr waren es erstmal nur die, die neu dazugekommen sind. So, das ist irgendwie alles kommuniziert, das weiß man auch. Und trotzdem schrieb mich jetzt Leser Christian vor Wochen an und hat gesagt, ja, also Nvidia behupst mich hier. Denn das ist ja alles schön und gut, dass ich nach 100 Stunden, und ich habe es ein bisschen übertrieben im Januar, dass ich dann in diesen aufs Basic Rig im Gratistarifwechsel und mir Werbung angucken muss und so weiter und so fort. Aber es gibt doch in der Tat erst seit August letzten Jahres dieses Install-to-Play-Feature, wo man über 2000 Spiele, die Nvidia jetzt selber noch nicht für GeForce Now qualifiziert hat, die aber ein Publisher als, ja, ist okay, könnte einer Cloud anbieten, markiert hat, wenn man sie selber besitzt, in den Clients, die man ja auf GeForce Now selber mitbringt, also seine Spielebibliotheken, die man dann installieren kann. Da gibt es in den beiden Kosten, das gibt es im Gratistarif nicht, Install-to-Play, aber in den beiden kostenpflichtigen gibt es dann halt Install-to-Play mit 100 GB nicht persistenter Speicher. Das heißt, du loggst dich ein, installierst den Spiel, was du unbedingt spielen willst, einen Indie-Titel, einen älteren Titel, den GeForce Now erstmal nicht mitbringt, hast dafür 100 GB Platz und in der nächsten Session musst du es neu installieren. Du kannst dir aber auch 200, 500 GB oder 1 Terabyte kaufen und mehr Spiele dauerhaft inklusive Safe-Games dort installieren, die GeForce Now sonst nicht bietet. Wie gesagt, es ist immer Voraussetzung, dass sie grundsätzlich vom Publisher als Cloud-Streaming ist okay markiert sind. Es gibt auch Publisher, die das halt nicht wollen. So, und der Aufhänger unseres lieben Lesers, Zuhörers, you name it, war, dass wenn er aus seinem Premium-Tarif, also Performance oder Ultimate, nach 100 Stunden, die er nicht durch zusätzliches investiertes Geld nochmal top-upt, in den Basic-Tarif wechselt, dass er dann plötzlich auch Install-to-Play nicht mehr nutzen kann. Das heißt, er hat keine 2000 installierten Spiele mehr zur Verfügung, nee, keine 4000 sonst was Spiele zur Verfügung, sondern eben nur noch die 2000, die GeForce Now nativ bietet. Und die, die er unbedingt spielen wollte und wo er sich so gefreut hat, dass er Install-to-Play hat, die sind dann ausgeschlossen. Und ich habe mir das dann damals auch alles angeguckt und dass es geht, ja, es geht nicht so eindeutig aus der Tarifbeschreibung hervor. Es klingt auch in den Nutzungsbedingungen schon so, als würde auch das dann, es ist halt ein Feature der kostenpflichtigen Tarife und es wird in den im Basistarif nicht aufgeführt. Insofern sah ich das jetzt nicht ganz so kritisch und ich habe aber trotzdem Nvidia kontaktiert und habe jetzt neulich die Nachricht bekommen, ja, sie passen das an, war nicht ganz eindeutig, zumal wirklich blöd ist, wenn du halt statt den gratis 100 GB wirklich da noch zusätzlich zahlst, um 200 GB, 500 GB oder 1 Terabyte zu haben und dann halt richtig durchzockst die ersten zwei Wochen und das dann nicht mehr nutzen kannst. Lange Rede, kurzer Sinn. Ab morgen, 30. April, gibt es dann Install-to-Play, wenn man Premium-Kunde ist in den beiden kostenpflichtigen Tarifen. Auch dann, wenn man es wirklich übertrieben hat oder aus Versehen mal kurz Hals über Kopf ins lange Wochenende gegangen ist und leider der GeForce Now-Client noch aktiv war, dann kann man Install-to-Play auch nutzen, wenn man die 100 Stunden überschritten hat. Ist das nicht großartig?
Also großartig ist jetzt vielleicht ein großes Wort, ja. Aber es ist ja quasi schon eine Überraschung, dass da überhaupt Zuständnisse gemacht werden.
Ja, zumal ich am Anfang schon auch erst dachte, naja, okay, das hat halt Nvidia, da sind sie echt frech gewesen, aber ich habe mir das im Zuge der Meldung, die ich da jetzt auch vorbereitet habe, mir das auch nochmal durchgelesen und ich glaube, sie sind da schon rechtlich auf der sicheren Seite gewesen. Das heißt, sie hätten es nicht machen müssen, aber haben es in dem Fall mal gemacht, obwohl, soweit ich das nachvollziehen kann, das jetzt auch noch kein riesen Shitstorm gewesen ist. Ich werde das nachher auch, wenn die News bei uns online geht, weil wir es ja exklusiv jetzt einen Tag vorher haben, mal auf Reddit posten, im GeForce Now Subreddit und mal gucken, ob dann plötzlich hunderttausende Menschen weltweit aus ihren Löchern kommen und sagen, um Gottes Willen, das regt mich seit einem halben Jahr auf. Ja.
Nee, aber, ich wollte ja gerade ansprechen, offensichtlich ist das ein relativ nichtiges Problem. Der bisherige Shitstorm ist auch ausgeblieben. Es kann natürlich auch sein, dass Nvidia gesehen hat, okay,
das zensiert hat, überall.
Nein, es gesehen hat, es betrifft sehr wenige Spieler nur.
Genau, sie sehen natürlich, wer
freigeben, dann
sie sehen natürlich, wer Install-to-Play nutzt und wie viel von diesen Install-to-Play-Nutzern in einem Monat das 100-Stunden-Limit reißen.
Genau. Ja. Also haben sie jetzt gesehen, es sind nur zwei Leute, dann ist es ihnen auch egal, wenn sie das freigeben. Wenn das jetzt an die große Glocke gehangen wird wiederum.
Ich will mich nicht vor den PR-Karren spannen. Ich habe das auch nur gemacht, weil uns unser lieber Leser Christian angeschrieben hat. Aber ja, ich denke, hier profitieren am Ende die, die davon betroffen gewesen sind. Und das ist auf jeden Fall schon mal der Christian und sicherlich auch Nvidia in diesem Fall. Aber trotzdem, es tut sich mal was. Man hätte es auch totschweigen können. Oder deutsche PR sagen, ja, wir melden es in die USA und darüber haben wir schon unzählige Male gesprochen. Das heißt dann in der Regel, das war's dann. Lass uns zur Hardware kommen. Sapphire Phantom Link ist da. Und zwar, bevor sich die Präsentation zur Computex 2025 Ende dieses Monats, Anfang nächsten Monat jährt. Phantom Link, du hast natürlich auch da dich vorbereitet, du weißt, worum es geht. Und ich glaube, wir haben auch letztes Jahr zur Computex. Ja, das war, glaube ich, war das nicht, als ich im 101 unten mit dir den Podcast live aus Taipei gemacht habe?
Ja.
Die Berlin-Taipei-Brücke, dass das für mich die Ankündigung der Computex war.
Und ich freue mich darauf, jetzt von dir korrigiert zu werden, wenn ich sage, das ist halt Asus BTF-Anschluss von Sapphire.
Ja. Nochmal hier der Hinweis, ich habe dazu auch mal ein 6-minütiges YouTube-Video gemacht, daraus ein Insta-Reel und ein YouTube-Short in 3 Minuten abgeleitet. Also wer sich das auch nicht durchlesen will im Artikel oder einfach mich in voller Gänze mal, naja, eigentlich nur im Bauchnabel sehen möchte.
Was? Ja. Dein Bauchnabel?
Ja, ab dem Bauchnabel. Ja, und naja, egal. ja, worum geht's? Auch nochmal hier in aller Kürze. Asus BTF, das ist ja Asus Ansatz, um alle Kabel aus dem sichtbaren Bereich des PCs zu verstecken. Und das ging los mit diesem Backside Connector Mainboards und den dazu passenden Gehäusen. Da haben ja dann auch alle Mainboard-Hersteller, ich glaube bis auf ASRock, die haben sowas noch nicht, aber MSI, Gigabyte, da heißt es ja dann Project Zero, Project Stealth und bei Asus heißt es halt BTF, Back to the Future. dass man die Kabel, alle Anschlüsse des Mainboards inklusive Lüfter und so weiter und so fort auf die Rückseite verlegt.
Naja, also verstecken, nicht in dem Sinne, dass man einfach ein Gehäuse hat, das die Kabel ohnehin alle versteckt, sondern dass man eben von Gehäusen ausgeht, die ein Seitenfenster haben. Wobei diese Seitenfenster inzwischen ja meistens sogar schon auf die Oberseite oder die Vorderseite verlängert werden.
Genau, und man muss halt kein Kabel mehr auch nicht irgendwie dann schön so direkt rumbiegen, genau. Und also, sondern die gehen einfach vom Staufach hinter Mainboard-Tray durch den Mainboard-Tray direkt ans Mainboard.
Also quasi eine Kriegserklärung an diese Firmen, die Custom Sleeved Cable anbieten.
Ja, definitiv. So, und Asus ist bisher aber der einzige Hersteller gewesen, der das dann auf die Spitze getrieben hat mit einem extra zusätzlichen Anschluss, Steck, oder wie nennt man das? Einer zusätzlichen Schnittstelle auf ausgewählten Grafikkarten, die ihren Platz in einem zusätzlichen Steckplatz hinter dem PCI Express X16-Slot auf dem Mainboard findet.
Der also rechts BTF, daneben.
Genau, der BTF-Grafikkartenanschluss. Der aber eigentlich gar nicht so heißt, sondern er ist halt Teil des BTF-Ökosystems und heißt eigentlich Graphics Cards High Power Connector. Und das es ist jetzt auch kein neuer Stecker, diese Steckerdesigns gibt. Und ich wurde auch schon in den Kommentaren darauf hingewiesen, Apple hat das beim Mac Pro mal gemacht. Es gibt auch Serversysteme oder Workstations, wo das bei den verschiedensten Komponenten schon so umgesetzt ist. Oder gerade insbesondere in Servern. Aber in dem Fall hat es halt Asus das erste Mal auf eine Konsumentenplattform gebracht und das dann den Stecker als solches in der Norm GC High Power standardisiert. Und unter anderem eben auch, dass man von den Grafikkarten, die diese zusätzliche Schnittstelle haben, dass man da dann die Verlängerung da abnehmen kann, sodass man die Grafikkarte auch auf jedem normalen Mainboard einsetzen kann, selbst von der an der Stelle ein Kühler ist oder ein Kondensator oder was weiß der Geier was. Und das ist aber offen, das kann jeder übernehmen und gemacht hat es keiner. Bis letztes Jahr Sapphire gesagt hat, wir werden das machen. Und 11 Monate später ist es endlich da. Und ja, ich habe es mir angeguckt. Du hast es dir hoffentlich auch angeguckt, was ich mir angeguckt habe. Wie findest du es? Was sind deine 5 Cents dazu?
Ich finde es, und ich denke, das ist aber ein allgemeiner Posten, ich finde es einfach sehr schön, dass es da zwei Hersteller gibt, die zusammenarbeiten wäre jetzt das erste Wort, aber es ist ja nicht nur eine Zusammenarbeit zwischen zwei Herstellern, sondern es ist ja sogar, wenn man so möchte, ein ganz offener Standard. Also ich könnte ja jetzt auch MSI hingehen oder Gigabyte oder, jetzt wollte ich EVGA sagen, aber wahrscheinlich eher nicht. irgendein anderer, Power Color, so, irgendein anderer Grafikkartenhersteller könnte ja hingehen und diesen Standard einfach genauso adoptieren. Oder ein Mainboard-Hersteller könnte hingehen und das entsprechend anbieten. Ich meine, Sapphire bietet ja inzwischen neuerdings auch Mainboards auch an, dann haben wir ja noch Asus, klar, aber ja, es spricht auch nichts gegen ein MSI-Mainboard mit genau dieser Technik, außer eventuell der eigene Stolz, über den man dann springen muss. Aber
ja, das ist auch meine Hoffnung, dass das jetzt passieren wird, wo doch Sapphire als klar Neuling, der nichts zu verlieren hat und der auch selber Grafikkarten anbietet, aber das tut MSI auch, über das Stöckchen gesprungen ist, denn ja, der Standard ist nicht nur offen und also es ist nicht nur standardisiert, sondern das habe ich dann ja auch im Artikel gezeigt. Man kann dann auch eine Asus-Grafikkarte mit diesem GC High Power Anschluss, die BTF-Version einer Asus-Grafikkarte, also so heißt sie ja nun mal, auf ein Phantom Link Mainboard von Sapphire setzen, aber auch die jetzt erste Grafikkarte von Sapphire mit dem Anschluss. Und das ist ja mal zusätzlich. Bisher haben die BTF-Varianten immer noch zusätzlich die Möglichkeit über 12 Volt 2x6 betrieben zu werden, kann man auch die Sapphire-Grafikkarte auf ein Asus-Mainboard setzen. Das Einzige, was noch nicht so ganz funktioniert, ist die Software. Wobei, da habe ich jetzt auch schon wieder Hinweise. Also ich lese ja wirklich immer fast alle Kommentare und es ist immer erstaunlich, was ich dann alles nicht wusste, obwohl ich mich da so eingearbeitet habe und geguckt habe, dass ich alles weiß. Also was nicht funktioniert hat, war beispielsweise, wenn ich die Asus RG 5090 Matrix Platinum Edition, die uns der Asus nochmal geschickt hat, weil es die einzige BTF-Karte hatte, die sie auf dem Test-Sample-Lager noch rumliegen hatten, die dann ja in diesem Fummel-Dite vom vorherigen Tester wahrscheinlich komplett zerrissenen Karton kam. Da habe ich ja auch einen kleinen Reel zu gemacht, und ein Short, um euch mal zu zeigen, was teilweise hinter den Kulissen abläuft.
Jan-Gos Social Media.
Also ihr könnt hier alles liken, abonnieren, mit Glocken versehen, nicht nur den Podcast, überall. Ja, und mit können meine ich, müsst ihr machen. Zurück zum Thema. Wenn man die Karte, diese Asus-Grafikkarte, die ja den GC High Power hat und noch 12 Volt 2x6 auf das Sapphire Board packt, dann erlaubt einem aber GPU Tweak 3, also das Tool von Asus, nicht zu gucken, wie die Stromstärken an genau diesem zusätzlichen Anschluss sind. Was aber funktioniert, wenn man das auf das ROG XS870E Hero BTF sonst was schiebt. Und da hat aber, oder steckt, und da hat mir aber auch schon wieder einer in den Kommentaren geschrieben, das geht aber auch bei Asus nicht auf allen BTF-Platinen. Also irgendwie, es ist wahrscheinlich eher weniger können als wollen. Oder man muss wirklich noch was auf dem Mainboard verbauen, was dann wiederum kein Teil des Standards ist.
Gut, das ist ja natürlich der Sonderfall, ne? Aber prinzipiell offen, und man kann da austauschen und herumprobieren, wie man möchte, sofern man dann eine der kompatiblen Mainboards und Grafikkarten hat, aber egal von welchem Hersteller.
Ja.
Und das ist ja, dass es jetzt eine Art offener Standard ist, oder was heißt eine Art? Es ist ein offener Standard. Das ist ja, denke ich, die Grundvoraussetzung dafür, dass sich das überhaupt in irgendeiner Art und Weise etablieren kann. Also jetzt ist Asus natürlich ein Hersteller, vielleicht der einzige Hersteller, der groß genug wäre, sowas überhaupt im Alleingang zu machen. Aber sie machen es nicht im Alleingang, sondern sie öffnen es für andere. Und das finde ich schön.
Und was könnte dagegen sprechen, es zu tun, abseits dessen, dass, ja, MSI sagt, alle halten das für BTF. Das ist so ein bisschen wie Tempo. Es ist, okay, die haben es, ja, und Asus hat es auch erfunden, aber mir ging es ja auch in dem Artikel und auch in den Erklärvideos dazu, ja, genau um das gerade zu rücken. Ja, das ist nicht der BTF-Anschluss, der ist Teil des BTF-Ökosystems, aber er heißt halt anders und bei Sapphire ist Phantom Link. Und okay, dass da jetzt wiederum jeder sein eigenes Süppchen macht, gut, aber dafür sind wir dann ja auch da, um euch zu erklären, was eigentlich dahinter steckt. Also das könnte natürlich dagegen sprechen. Auf der anderen Seite, die Platinen werden teurer. Also es ist halt ein neues Design. Ich muss Strom nicht mehr nur über den 12 Volt 2x6 Anschluss Richtung GPU, VRAM und Speicher führen, sondern ich habe ja auch noch diesen zweiten Zugang. Wahrscheinlich gibt es da auch Firmware-Themen, die gelöst werden müssen. Was ich jetzt nicht gemacht habe, ist Kabel und Stecker bei der Sapphire anzuschließen. Guck mal, da habe ich ja noch vergessen. Ich muss mal erstmal Sapphire fragen, ob ihr ein Sample lieb ist, und dann mal ausprobieren. Aber bei der Asus-Grafikkarte muss man es ja machen. Ich habe es hier gar nicht ausprobiert, was dann passiert oder welche Schiene dann der Strom gezogen wird. Entweder ist da was implementiert oder es ist dann Hälfte-Hälfte. Also natürlich sind solche Grafikkarten teurer, und das, letzter Punkt von mir zu dem Thema, ist natürlich auch wieder was, das, was halt jetzt Sapphire, und das wissen die auch selber, was sollen sie dagegen tun, zum Start völlig den Boden unter den Füßen wegreißt, weil viele der Radeons im Handel, 9070, 9070 XT, sind ja, nachdem sie schlagartig sehr viel teurer wurden, Anfang Februar war das, glaube ich, ne, diese Delle, sind ja wieder ein bisschen günstiger geworden, sind immer noch teurer als Ende letztes Jahr, aber nicht so gigantisch.
Wir haben ja unsere wunderbare Bot-Historie, und wenn man sich da mal die Bestpreise anschaut, zum Beispiel für eine 9070 XT, ja, wir waren um die 600 Euro, hat man sie auf jeden Fall bekommen Ende des Jahres im Herbst. Dann sind wir hoch auf 700 Euro Bestpreis. Jetzt sind wir bei 650. Also ja, wenn man so möchte, es wird besser die letzten Monate.
Aber so, und die Nitro Plus Phantom Link Edition kostet jetzt über 1000.
Das heißt, dieser Anschluss, der kostet einfach
300 Euro. Nee, es ist halt einfach eine Karte, die mit aktueller Bill of Material gebaut und kalkuliert wurde. Und das ist halt letztendlich auch wieder ein Blick in die Zukunft, was uns da sukzessive dieses Jahr immer noch droht, wenn sich der Handel, es ist, glaube ich, gerade auch, es ist schon, hier und da wird vielleicht auch die Hand im Handel aufgehalten, aber ich glaube, das ist bei einzelnen Modellen der Fall, vielleicht wirklich 50, 90, dass man da sagt, komm, dann nehmen wir noch einen Huni mit, aber grundsätzlich sind die Kosten in der Supply Chain wirklich so gestiegen,
dass halt
der
Handel beides eher
guckt, dass er halt Lagerware mit neuer Ware irgendwie noch mischt, ne, dass er halt die Nachfrage nicht komplett abwirkt.
Naja, also wenn der Handel einfach prozentuale Aufschläge hat, dann werden die natürlich oben hin dann 50, 90 auch immer größer. Aber ich glaube, es ist beides. Also da wieder nach einem einzigen Grund zu suchen, ist, denke ich, verfehlt. Natürlich wird der Handel die Hand aufhalten. Natürlich werden auch Großhändler eventuell die Hand aufhalten. Aber ja, maßgeblich liegt die ganze Misere natürlich an der globalen wirtschaftlichen Situation, auf die wir jetzt hier nicht.
Wobei wir doch da jetzt auch nicht in globaler wirtschaftlicher, wir schieben gleich ein Thema vor, weil das passt einfach großartig jetzt hier rein. Dein Fazit zu Phantom Link hattest du eigentlich schon gesagt. Du findest es gut, den Anschluss. Es gab da ja gleich auch wieder Bedenken, durchaus auch berechtigt, muss ich sagen, weil, ach, das kam noch gar nicht zur Sprache. Phantom Link ist halt kein Backside-Connector. Ökosystem. Also Sapphire hat bisher wirklich nur, und es klingt doch danach, Phantom Link ist ja so diese eine Phantom-Schnittstelle, weil man sie nicht sieht. Das könnte man jetzt zwar auch als Marketingbegriff für alle Anschlüsse auf dem Mainboard verwenden, weil die sieht man dann ja alle nicht. Klingt für mich aber nicht so. Und es ist auf jeden Fall auch beim ersten Mainboard nicht so. Das ist ein X870E Mainboard, Nitro Plus. Das neue Flaggschiff gibt es in Gunmetal Grey und Polar Weiß. Da sind alle Anschlüsse weiterhin auf der Vorderseite. Auch der 12 Volt 2x6 Anschluss, den ich ja weiterhin brauche, nur nicht an der Grafikkarte dann. Also die Grafikkarte hätten zwar auch, aber ich brauche ihn am Mainboard, um dann diesen GC High Power Anschluss zu füttern. Und auch der ist auf der Vorderseite.
Also gesagt, wenn man so möchte, wird das Mainboard zu einem großen Adapterkabel.
Ja, und also das sind jetzt halt die zwei Punkte. Ne? Ich habe erstens gesagt, ich verstehe das nicht, ne? Wenn man jetzt mit das nutzt. Ich meine, warum hat Asus das auf den Weg gebracht, um ein weiteres, das wesentliche verbliebene Kabel, was von der Grafikkarte baumelt, auch noch zunichte zu machen? Und jetzt kann man einerseits natürlich sagen, bei der Nitro Plus konnte ich das schon immer verstecken, seit letzter Generation, weil man die ja hinten über die unter der Backplate zuführt. Also warum hat es der Fire überhaupt gemacht? Okay. Man kann alles immer in Frage stellen und für absurd. Also das ist natürlich irgendwie schon mal absurd. So, dann machen sie es aber und dann verstecken sie aber eigentlich gar kein Kabel, weil ja alles oben aufs Mainboard geführt wird. Aber dann kam wiederum ein Nutzer, auch da wieder, ich lese die Kommentare durch, der gesagt hat, ja, aber ist es nicht eigentlich auch eine Katastrophe grundsätzlich bei diesem Connector, wenn dann die Zuleitung über klassisch 12 Volt 2x6 über die Rückseite des Mainboards erfolgt, wo ich ja nun null Airflow habe. Der Norm nach wahrscheinlich nicht. Ja? Das ist wahrscheinlich auch dahinter alles temperaturmäßig im Rahmen, aber ja, da habe ich jetzt noch gar nicht dran gedacht gehabt. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob die Abwärme der Grafikkarte nicht wesentlich schlimmer ist im Airflow, wo ja sonst der Stecker dran ist, ne, vorne an der Grafikkarte. Da wird ja alles warm, kühler, Luft, weiß der Geier was. Wahrscheinlich ist es auch ohne Airflow dann hinter dem Gehäuse, Mainboard Tray am Ende sogar kühler. Aber ja, you never know.
Ja, dann sind wir halt wieder beim Dilemma des 12 Volt 2x6 Anschlusses.
Ja.
Wo man ja jetzt auch nochmal, das ist jetzt ein anderes Thema jetzt, also Back to the Future, beziehungsweise so Phantom Link, können wir damit dann jetzt meinetwegen abschließen, aber für diesen wundervollen Anschluss, den wir ja alle so lieb haben, hat Asus ja jetzt ein eigenes Kabel auf den Markt gebracht. Du weißt, was ich meine, oder?
Ja. Ja, aber Corsair doch jetzt auch. Und überhaupt. Und alle.
Ja, und alle. Aber das Besondere ist ja,
dass es $90 kostet.
Das weiß ich gar nicht. Ich finde es hier gerade von Asus nicht. Guck mal, hier wieder perfekt dilettantisch. So muss das sein bei uns hier. Wie heißt denn das Ding von Asus?
Aber du bist ja auch noch schwer verstört. Wir nehmen ja Mittwoch nach dem Mittag auf, obwohl wir ja eigentlich Mittwoch vor dem Mittag aufnehmen wollten, weil sich dein Nachbar unter dir jetzt 2 Jahre lang angehört hat, wie der Nachbar über dir seine Wohnung kernsaniert. Und jetzt, wo der wahrscheinlich fertig ist, sich gedacht hat, dann fange ich an. Richtig?
Ich glaube, das unter mir ist halt keine Wohnung, sondern das ist so ein theoretisch Gastronomie-Räumlichkeiten, die seit Corona leer stehen oder so. Und ich glaube, da kommt jetzt wieder was rein.
So, hast du jetzt das gefunden, was du gesagt hast?
Ja, es ist halt Equalizer, heißt es so. Ich habe nur den Namen.
Ja, bei Corsair heißt es Thermal Protect.
Das Besondere bei Asus ist natürlich, dass die ja nicht nur das Kabel herstellen, sondern auch die Grafikkarte dahinter. Ne? Also diese ganzen anderen Anbieter von Kabeln, die in irgendeiner Art und Weise vom Multi-Flame Generation schützen sollen, stellen ja keine Grafikkarten her und können dann hingehen und sagen, ja, der Anschluss ist eben Mist, aber unser Kabel fixt das. Ich finde es nur so ironisch, wenn Asus das jetzt mit einem eigenen Kabel eben ergänzt, also was ist die Aussage? Entweder sie sagen, ja, wir haben hier eine RTX 5090 ROG Matrix, die kostet 4.000, 5.000 Euro oder wahrscheinlich noch mehr, weil es die inzwischen ausverkauft ist. Oder hat die normale 5090, die ja auch 4.000 Euro kostet. Und wir wissen, dass der Anschluss Mist ist, deswegen kauft bitte noch unser extra Kabel dazu. Das ist die eine Möglichkeit, das zu interpretieren. Und die andere ist, die Grafikkarte ist kein Mist, aber dann ist das Kabel halt ein Scam, weil es kein Mensch braucht.
Ja, bei Corsair kostet es 18 Euro und hat auch eine Temperaturüberwachung. Aber ja, Stichwort Temperaturüberwachung, ich muss leider noch einmal zu Sapphire Nitro Plus Phantom Link Edition zurück. Auch das habe ich mir angesehen. Die hat, es ist die neben dem zweiten Anschluss die einzige Neuerung gegenüber der Variante, die wir schon seit März letzten Jahres kennen. Sie hat 2 Temperatursensoren zur Überwachung der Temperatur nahe des klassischen Anschlusses und nahe des neuen Anschlusses. Ich habe die Karte unter Volllast bei 330 Watt TDP eine halbe Stunde betrieben, einmal mit 12 Volt 2x6 Kabel angeschlossen, einmal über den neuen GC High Power Anschluss und beide Male kamen beide Sensoren am Ende auf 60 Grad Celsius. Einmal waren es 61 und 59, aber das war noch so eine Sache, wo ich mir dachte, okay, also ich gehe jetzt mal von aus, die Temperaturen, die da gemeldet werden, sind richtig, aber ich weiß nicht, wo ihr die Sensoren untergebracht habt. Kann nicht nachvollziehen, dass das einmal nah an dem Anschluss und einmal nah an dem. Also, ja, gut. Das Temperaturthema am 12 Volt 2x6, das bleibt uns wohl noch eine ganze Weile erhalten. Ich habe gesagt, lass uns doch nochmal in ein anderes Thema springen, weil es gerade zu teuren Grafikkarten so gepasst hat. Wir haben ja am Montag auch den Test des Lenovo Yoga Pro 7i Gen 11 mit Intel Core Ultra 300 der H-Klasse, erstmals kein X-Prozessor, also nur H, nicht XH, mit kleiner iGPU und GeForce RTX 5060 Laptop GPU bei 75 Watt veröffentlicht. Und Volker hatte da im Laufe des Tests einen Screenshot vom Lenovo Shop gemacht, wo das Notebook in der Konfiguration mit dem Prozessor, der Grafikkarte, 32 GB RAM und 1 TB Speicher, einem schönen 15 Zoll OLED, aber jetzt, ja, es kostete 2700 Euro. Und das ist halt schon viel, ne? Also, da hat man früher schon eher dann Richtung.
Das ist ein High-End-Notebook. Also, ja. Das würde jetzt 3000 Euro schon so als, das ist dann richtig dick.
Ja, und 5090 Laptop gibt es seit letztem Jahr auch nicht unter 3, ne? Aber es ist schon viel Geld. Und dann habe ich, als ich Montag noch einmal über den Artikel geflogen bin, war ich auch noch mal im Lenovo Store, weil ich an einer anderen Stelle noch einen Link setzen wollte. Und dachte dann, hä, was habe ich denn jetzt hier? Habe ich mich verklickt? Da kostete dann leider Gottes dann doch die gleiche Konfiguration 3100 Euro. Und 400 Euro mehr, gleiche Konfiguration innerhalb von 4 Wochen. Da hatte ich eine kleine News noch zugemacht, weil sonst geht sowas ja immer unter. Und da kamen dann ein, zwei Kommentare, aber immer nur von Lenovo-Nutzern, die gesagt haben, so, ja, ich gucke ja auch. Oder ich habe mir letztes Jahr gekauft, das und das, das kostet jetzt doppelt und weißt du, geil. Und dachte, ja gut, da geht noch mehr. Da geht noch mehr. Und habe dann am Dienstag, ich gucke gerade mal, ich glaube, Hardware immer teurer, genau, nochmal danach gefragt, worauf ihr gerade so geiert, aber euch nicht traut zu kaufen, weil die Preise so
gestiegen sind. Ja, oder welche Produkte man halt einfach schon seit längerem immer wieder im Blick hat, wo man liebäugelt. Ich meine, man kennt das, man hat vielleicht eine Wunschliste im Preisvergleich, Schaut ab und zu mal rein. Da wird einem ja dann teilweise sogar angezeigt, hey, seit dem letzten Mal reinschauen, wurden die Produkte so und so viel günstiger oder halt eben teurer.
Ja, knapp 200 Kommentare, da war dann mehr los. Verlinke ich auch in den Shownotes hier. Und Fabian, du vielleicht auch in der News zum Podcast. Da hat ja letztes Mal irgendwas gefehlt, aber es hat mir gar nicht angekündigt, hat der Leser dann, der Zuhörer dann aber auch eingesehen. Die Meldung, Hardware mal teurer, welche im Preis steigende Technik habt ihr im Blick? Und es war wirklich interessant. Einerseits war ich echt überrascht, wie viele von euch, ich setze jetzt mal die Grundgesamtheit gleich, der Zuhörer und der Teilnehmern, die auf mehr HDD-Speicherplatz im NAS schielen und einfach täglich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, was auch mit dieser Uralt-Technologie, die so gefragt ist wie nie zuvor, aktuell passiert. Und dann fand ich auch sehr interessant, die 3, 4, 5, vielleicht auch inzwischen 10 Einblicke so in die ins Unternehmensumfeld, wo auch einige von euch berichtet haben, dass sie sich Angebote für Workstations eingeholt haben oder halt für einen größeren Tausch im Mitarbeiter-Notebook Portfolio und was da wirklich für Preissteigerungen jetzt seit Ende letzten Jahres hinzunehmen sind, ne? oder Anpassungen an der Konfiguration, weniger Speicher, oder es wird überhaupt nicht garantiert, dass man die Notebooks mit dem Speicher rankriegt, wenn man sie denn dann überhaupt rankriegt.
Also wir reden ja teilweise von Preissteigerungen, die so eklatant ausfallen, wenn sich da halt wirklich Preise für Speicher verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen, dass man nicht mehr davon redet, ja, es ist halt teurer geworden, sondern dass man davon reden muss, naja, die Anschaffung wird halt nicht gemacht, auch wenn sie mal angedacht oder geplant war.
Ja, ich suche gerade nochmal ein, das war doch hier unser lieber auch Zuhörer, glaube ich, Matze, der hatte doch, der hat geschrieben, ich vermeide momentan jeden Hardwarekauf, aber auf Arbeit eskaliert das komplett. Die hatten im Dezember von HPE ein Angebot für einen Server eingeholt für 52.000 Euro und der kostet aktuell mit weniger RAM 214.000 Euro. Ja.
Und das macht man ja, also das macht man ja wirklich nur dann, wenn das Unternehmen sonst pleite geht, wenn man es nicht kauft. Und dann ist die Frage, geht das Unternehmen vielleicht deswegen dann pleite?
Ja, es ist, ich meine, das sind 150.000 Euro Aufpreis. Das ist Wahnsinn. Und ja, also, wenn es euch interessiert, ihr könnt gern noch mitmachen. Natürlich waren noch viele dabei, die wieder RAM, SSDs, klar, großes Thema. Wobei RAM war gar nicht so viel Wortmeldungen, weil ich glaube, das ist allen klar, dass damit lockt man niemanden mehr hinterm Ofen vor, wenn man erzählt, wie viel teuer RAM geworden ist. Und ja, ich fand, waren ein paar sehr spannende Sachen dabei. Es gab aber auch jemanden, der gesagt hat, jetzt lass uns doch mal über die Dinge reden, die günstiger geworden ist. Gehäuse, manche Peripherie, Mäuse. Ach, ich wollte ja nochmal gucken, irgendjemand meinte doch, dass er, an der sitze ich ja gerade wieder auf die Super Strike Shield. Die weiß, die Maus, die nicht klickt. Die ja. Klickt, ohne zu klicken. aber ja, da muss ich sagen, da tut sich nach oben wie nach unten nichts. gut, muss ja noch ein bisschen warten und sich dann ärgern, wenn sie teurer geworden ist. Ah, Fabian, hast du noch was mitgenommen? Oder haben wir alles mitgenommen? Also worauf schießt du denn? Gibt es irgendwas?
Nichts Konkretes eigentlich. Nein, nicht im Technikbereich. Also ich hatte ja theoretisch mal überlegt, im Herbst herum, ob ich mir mein iPhone 12 Pro mal ablösen soll. Und diese Überlegungen, die kamen dann immer mal wieder so ein wenig hervor. Eigentlich bin ich ja unwillens, weil ja, ich diese Firma aktuell unsympathisch finde und was auch immer. Aber es leckt halt immer wieder. Und wenn es dann draußen sonnig wird, dann wird das Display immer dunkler, weil der Akku das nicht mehr mitmacht. Und also schaue ich immer mal wieder, ja, was würde es denn rein theoretisch kosten? Und da musste ich auch feststellen, die iPhone 17 Pro Modelle, die werden auch teurer.
Also okay.
Zumindest seit Januar, Februar rum.
Also jetzt nicht bei Apple, aber sie sind anderswo ja schon
am Markt zu genau. Kriegen. Also und, ja. Sie waren halt im Januar ab, ich meine, das sind sowieso absurde Preise, ne? Da muss man sich nichts vormachen. Da waren sie im Januar ab 1.100 Euro rum zu haben. Jetzt sind es eher 1.200 Euro, 250, wenn man beständig Verfügbarkeit haben möchte. Also ich meine, ich freue mich natürlich darüber, dass ich dann direkt doppelt bestärkt werde, mir das Teil nicht zu kaufen.
Ja.
Aber nee, es ist absurd und es macht auch keinen Spaß. Ich meine, jetzt habe ich natürlich diese, ja, sehr glückliche Situation, dass ich einen immer noch starken Gaming-PC habe, mit dem ich halt meinem Gaming-Hobby nachgehen kann, wie ich das halt eben möchte. Nach wie vor gibt es da keine relevante Hardware.
Ich du weiß, hast kein MFG. Böse, ja, also wenn du über starken Gaming... Aber du weißt, ich sitze hier schmunzelnd.
Ich habe auch nur ein 144 Hertz Display,
also brauche ich kein MFG. Doch, du brauchst halt beides. Also, ist ja
ein neuer OLED wäre interessant, ja. Das ist ja noch gar nicht mal so hart betroffen, ein neuer OLED-Bildschirm. Aber da habe ich bisher nicht abgedrückt. Und
da habe ich heute angeht, Morgen schon mit Frank telefoniert. Frank hat sich ja den Asus ROG Swift OLED PG 32 UCDM Gen 3 angesehen mit Black Shield gegen lila Stich. Und das war das Display, was mir gestern als erstes über den Weg lief, als ich für mein kleines Phantom Link Video mir so ein Setup aufgebaut habe. Und ich wirklich, ich voll Noob, ja, Sir Clumskull, habe da aufs Display getoucht. Und musste mir von Frank halt schon anhören, was für eine Katastrophe das bei den aktuellen OLEDs ist, die sauber zu kriegen, weil die ja auch aufgrund dieser Beschichtungen, die sie da drauf haben, ja, natürlich ein Nachteil. Wie bin ich dazu gekommen? Du willst den OLED kaufen. Ja.
Naja, also ich meine, wer nicht? Aber ich schiele ja so ganz bisschen auf dieses 5K, 2K Modell von LG in 39 Zoll. Den Namen kann ich natürlich auch nicht auswendig, weil das wieder irgend so auf die Tastatur
LG gehauen hat auch Ding sehr ist. Schöne Namen, ja.
Ja, aber es gibt einen 5K, 2K-er mit 39 Zoll. Den gab es in der letzten Generation mit WQHD. Ist mir natürlich viel zu low-res. Es muss natürlich mindestens UHD-Äquivalent sein. Es ist auch dann nicht so ganz. Ich hätte immer noch einen Verlust an Auflösung kommend von meinem UHD auf 27 Zoll. Es wird immer noch unschärfer, aber damit wäre ich dann bereit zu leben.
Aber?
Nur gibt es das Ding noch nicht und ich befürchte, wenn es kommt, dann werde ich mir den Preis anschauen und denken, schön, dass es dich gibt, aber nicht bei mir.
Gut.
Aber abgesehen davon, worauf ich eigentlich hinaus sollte, ich meine, ich habe jetzt diesen Gaming-PC und es gibt eh keine neue Hardware, die interessant ist, also whatever, das tangiert mich in der Perspektive nicht. Aber diejenigen, deren Gaming-PC vielleicht wirklich veraltet ist und die eigentlich geplant haben, dieses Jahr einen Upgrade zu fahren oder deren PC kaputt gegangen ist oder die vielleicht neu einsteigen wollen ins Thema PC-Gaming, steigt aktuell überhaupt jemand ein ins Thema PC-Gaming? Also wie denn?
Zum Beispiel dann halt direkt all in mit dem 959X3D 2 Dual Edition. Wir haben letzte Woche schon genug darüber gesprochen. Letztendlich kommen wir jetzt nicht drum herum, trotzdem mal darauf einzugehen, dass Volker sich den angeguckt hat. Erste Rückmeldungen aus der Community sind in dem Fall aber auch quasi völlig falsch, weil er hat sich ja nur Spiele angeguckt. Dabei hat er das gar nicht getan. Er hat sich auch Anwendungen angeguckt. Er hat die Spec-Benchmark-Suite durchgeprügelt, wo es dann auch eine Anwendung oder zwei gab, die 160% zugelegt haben, weil die Mutmaßung ist, in dem Fall wirklich der gesamte Workload in den L3-Cache des X3D2 passt, aber nicht in den X3D. Und dadurch ist so ein bisschen wie, weißt du, hast du genug VRAM oder nicht für das Large Language Model? Entweder es passt rein, dann geht's die Katze ab. Und passt nicht rein, dann geht Schmidt nicht ab. Das war jetzt wirklich ganz schlecht, aber ich schneide es trotzdem nicht raus. Und also letztendlich, Volker probiert nicht nochmal alles zu machen wie alle anderen, sondern da auch nochmal gezielt drauf zu gucken. Hat er nochmal auch dann auf die von uns letzte Woche schon thematisierten Foronix-Benchmarks verwiesen, weil wir müssen jetzt auch nicht nochmal 300 Benchmarks unter Linux durchtoren. Das machen die Jungs schon ganz gut. Und Darm, wo man eben gesehen hat, es gibt super Spezialanwendungen, aber das heißt ja noch nicht mal, dass die Anwendung die ist, die reagiert, sondern es kann ja auch wirklich der spezifische Workload in dieser Anwendung sein. Und wenn der anders ausfällt,
es kann der Workload des Benchmarks sein.
Ja, genau.
Man kann den Benchmark mit einem anderen Datenset laufen lassen und es kommt ein anderes Ergebnis mehr raus.
Ja. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Volker ist natürlich zu keinem anderen Ergebnis gekommen. Was ich noch ganz spannend fand, war, dass er das auch nochmal direkt mit Threadripper verglichen hat. Die 9000er, die ja letztes Jahr auf den Markt gekommen sind, wo man dann halt wirklich auch gegenüber einem 959X3D, wenn man schon viel mehr zahlt oder nochmal mehr zahlt, dann hast du halt dann wirklich da nochmal signifikanten Leistungsgewinn in der Anwendung.
Also für Spiele nochmal zusammengefasst, man bekommt die Leistung eines 9800X3D, der 400 Euro kostet, für 900 Euro und mit 150 Watt Leistungsaufnahme statt 100 Watt Leistungsaufnahme.
Ja. Aber das einzig Praktische ist, das hattest du letzte Woche auch schon angesprochen, während du ja bei den sonst bei den zwei Chiplet One Chiplet X3D Prozessoren über die Gamebar immer zusehen musstest, dass du wiederum den Chipsatztreiber und damit Windows sagst, welches Chiplet denn jetzt priorisiert werden muss, brauchst du die Gamebar jetzt nicht mehr, weil egal welches Chiplet Windows dann wählt, es ist immer das Richtige, weil es gibt ja kein Falsches. Was man immer noch sieht, ist, dass ein 2x8-Kernprozessor im Nachteil sein kann als ein 1x8-Kernprozessor, wenn er eben nicht nur 8 Threads benutzt, was ja der Standard in Spielen ist mittlerweile, die dann alle auf einem der beiden richtigen Chiplets landen, dann hätte er dann hat er keinen Nachteil oder eher einen Vorteil, weil er höher taktet, sondern dann halt Threads auch noch auf dem anderen Chiplet landen. Aber ja, es tut sich da nichts. So.
Und in Anwendungen, also der größte, das ist, ich meine, du hast es ja, das, was du gerade formuliert hast, ist der größte Vorteil, den man sich aus Gaming-Perspektive für 500 Euro mehr erkauft.
Ja, keine Gamebar. Und es läuft immer richtig.
Ja.
Ja. So. Ja, und in Anwendungen hast du in dem Parcours von Volker 5, in den Workstation-Tests 8%. Damit ist es die schnellste CPU, also Consumer-Plattform-CPU. Aber Threadripper ist halt schon noch mal, wir haben es ja im Multicore-Leistungsrating, der kleinste, weiß nicht der kleinste, aber schon der 779X, boah, der 24 Kerne, also der vorletzte 70er Threadripper schon 20% schneller und den Preis habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. So viel teurer ist der dann auch nicht mehr und dafür hast du die größere Plattform. Das ist halt ein Workstation-Prozessor. Ja, ich konnte es nur nicht an uns vorbeiziehen lassen. Und da ist ja schon 10 Euro im Preis gefallen.
Oh, fantastisch.
Also wenn wir über Hardware sprechen, die günstiger geworden ist, dann ist es diese CPU mit Gewissheit. Ja, wir bleiben aber heute echt beim Thema, ne? Denn nächstes ist die zweite Beglückung durch Nvidia in diesem Fall. Ist aber, denke ich, eher kein PR-Win. Und zwar die GeForce RTX 5070 Laptop GPU 12 GB. Die haben wir ja schon wie oft in irgendwelchen Notebook-Specsheets gesehen, sei es wirklich schon bei Lenovo Online oder weil irgendein Händler da schon mal Infos hatte. Und sie kommt. Also sie ist jetzt offiziell, seit gestern. Und
jetzt hol die Leser nochmal, Hörer, Entschuldigung, nochmal erst ab. Die RTX 5070, nanu, die hat doch 12 GB, wie wir sie alle kennen.
Ja, aber nicht im Notebook.
Denn
im
warum?
Notebook ist ja quasi die goldene Regel, dass die Nomenklatur immer eine, oder die Technik entspricht, der gleiche Name ist immer die Technik der jeweils kleineren Version im Desktop. Grob gesagt.
Also das, was Nvidia mit Ada Lovelace für den Desktop abgezogen hat.
Machen sie schon viel länger
im Notebook. Schon immer, wer 5070 kauft, kriegt 5060.
Ja, mit weniger TDP. Wobei gerade die 5060 oder bei der 4060 untenrum ist dann plötzlich auch wieder ist fast gleich. Oder ich glaube die 4060, nee, ich glaube die 3060 Laptop-GPU hatte sogar mehr Shader als die Desktop. Weil man da gesehen hat, wenn man dann auch noch die TDP so runternimmt, dann wird sie richtig langsam. Also geben wir mehr Shader. Das ist irgendwie, ist es manchmal auch schwer nachzuvollziehen, weil wir halt auch nicht wissen, welche Stückzahlen von welchem Chip gefertigt werden. Und das wird sich dann ja auch so zurechtgebastelt. Dass man sagt, okay, wir.
Aber jetzt gibt es dann die RTX 5060 plötzlich mit 12 GB.
Im Notebook als 5070.
Ja. Wie hat Nvidia das angestellt?
Sag's mir.
Ich vermute mit den 3 GB Chips.
Ja, genau. Die es ja irgendwie nicht gibt, aber dafür dann doch wiederum, die ja auch im Gespräch sind für diese 5050 9 GB, die dann ja nicht 4x2 an 128 Bit hat, sondern 3x3 an 96 Bit, was ja neulich plötzlich auch das Gerücht war für 5060 Ti, was aber wohl nicht stimmt. Und grundsätzlich gibt es die halt auf RTX Pro 6000, 5090 Laptop GPU, was ja eine 5080 ist, die eigentlich nur 16 GB hatte, aber man wollte in dieser Generation die 5090, weil die ja überhaupt nicht schneller war im Notebook als die 4090 letztes Jahr, wollte man die ja noch ein bisschen besser stellen. Da hat man dann ja auch die 3 GB Chips gemacht, sodass ja die 5090 im Notebook hat ja keine 32 GB, weil es ist ja eine 5080, aber weil sie andere Chips hat, hat sie 24 GB. Ja, und ich finde jetzt gerade diese famelideite Meldung, nicht die Michael dazu, jetzt habe ich sie wieder. Genau, gestern hat dann XMG, die sind ja mal dafür bekannt, dass sie immer noch ein bisschen mehr erzählen, hat halt in Aussicht gestellt, dass da Ende dieses Quartals dann den Wechsel gibt von der alten 5070 auf die neue 5070, aber gleichzeitig, nee, warte, Moment, aufgrund der gestiegenen Preise für Grafikspeicher wird die RTX 5070 mit 12 GB sehr nah an das Preisniveau der bisherigen RTX 5070 Ti heranrücken, die ja ein größerer Chip ist, teurer ist und 12 GB hat. Gleichzeitig ist bereits absehbar, dass auch RTX 5070 Ti-Konfigurationen perspektivisch teurer werden.
Das heißt eigentlich gehen sie nicht hin und ergänzen die RTX, ersetzen die 5070 8 durch eine 5070 12, sondern die eigentlich eine 5060 8 ist und jetzt eine 5060 12 würde, sondern sie ersetzen die 5070 Ti 12, die eigentlich eine 5070 12 ist, durch eine 5060 12.
Ja, richtig. Und der Hintergrund ist aber, dass man laut Nvidia die Speicherverfügbarkeit maximieren wolle, weil man dann nämlich diese Grafikkarte in Zukunft mit 4 2 GB oder 4 3 GB Chips realisieren kann. Mhm. Das könnte man natürlich auch bei einer 5080 Laptop machen, die hätte dann nicht 16, sondern wie die 5090. Ah, da sieht man schon, das geht ja nicht. Die kann ja auch nicht 24 GB haben. Man hätte es bei der 5070 Ti machen, aber die hätte dann 16, will man auch nicht mal. Ja, wahrscheinlich bot es sich einfach bei der Konfiguration an, weil es ist auch so ein bisschen so ein Prügelknabe natürlich, die 5070, die war ja schon genau wie die 4060 und die 4070. Ich erinnere mich immer noch, dass ich die getestet habe, vor 3 Jahren im Notebook. Spider-Man Remastered war das, glaube ich. Das war noch nicht Miles Morales, sondern das, der erste Titel, der dann auf den PC kam. Full HD, volle Details, lief nicht. 8 GB waren zu wenig. Und ja, aber auch da wieder, man steckt da irgendwie nicht drin, ne? Warum, was maximiert da jetzt die Speicherverfügbarkeit? Ich habe doch immer noch 4 Chips. Und die sind sogar, aber anscheinend gibt es jetzt doch mehr 3 GB als 2. Wir kennen die Stückzahlen nicht. Wir wissen nicht, was Nvidia vorletztes Jahr für Verträge für dieses Jahr abgeschlossen hat. Ja. Ich glaube, wir können festhalten, wir werden nicht beglückt, oder Fabian?
Ich fühle mich immer beglückt, sobald ich an meine Nvidia-Grafikkarte denke. Es gibt nichts Schöneres auf der Welt.
Nochmal für alle, die hier das erste Mal zuhören, 40, 80, 16 GB. Kein MFG.
Kein MFG,
ja. Kein DLSS 5.
Aber ich habe kein MFG, aber ich habe Multiflame Generation. Ich habe es bisher nur noch nicht eingeschaltet.
Ja.
Ich glaube, ich belasse es auch dabei.
Ja, du hast ja auch extra down, alles was ging, Regler nach links.
Ja, stimmt, die verbraucht ja eh nur 220 Watt.
Ja, aber ich glaube, selbst das rettet einen doch nicht vor etwaigen Defekten. Du wolltest mir noch was zu Assassin's Creed erzählen.
Ja.
Und zwar dem 4. Teil, das war doch dieses Piratending, oder?
4. Teil, ja, je nachdem, wie man halt zählt, ne? Es heißt auf jeden Fall Assassin's Creed Black 4 Flag, im Original mit Beinamen Black Flag. Ja. Das Piraten-Assassin's Creed, das Ubisoft kurzerhand eingeschoben hat, weil weil Unity nicht fertig wurde. Also das große Prestige Assassin's Creed, das Next-Gen Assassin's Creed damals mit, naja, rückblickend beeindruckenden Technik in Paris, ne, das hat länger gebraucht. Also sind sie hingegangen und haben sich kurzfristig gedacht, naja, dann verwerten wir halt Assassin's Creed 3, sowohl die Engine als auch die Mechanik mit den Schiffen, irgendwie neu. Und dann hat es, glaube ich, nur 1,5 Jahre gebraucht, dieses Spiel in der Entwicklung. Ich glaube, nur 10 Monate Full Production ist sie, hatte ich mal irgendwo gelesen, um Assassin's Creed 4 zusammen zu schustern. Ja. Ein kleiner Lückenfüller, in dem man eigentlich gar kein Assassinen spielt, höchstens am Ende des Spiels, sondern eigentlich einfach nur einen Piraten, der Bock hat auf Geld und Frauen und Karibik.
Ja, wie und Jack Sparrow halt.
Naja, so ein bisschen. Und das hat sich dann entpuppt als das...
Krasser Hit.
Ja, genau. Also zum einen einfach als ein sehr gutes Spiel. Also man spricht teilweise von einem der besten Spiele des Jahrzehnts. Also wir reden hier von Ubisoft, ne? Man kann sich das ja gar nicht mehr vorstellen.
Ja.
13 Jahre her. Zum anderen aber auch eines der spaßigsten Assassin's Creed-Spiele. Natürlich sagen manche, ja, das ist eigentlich gar kein richtiges Assassin's Creed, weil ne, andere
ja, Prämisse, andere Story,
was auch immer.
Doof.
Aber es heißt jetzt so, ich nenne es Assassin's Creed. So. Und
ja.
Das ist auch für mich persönlich auch einfach das Assassin's Creed, mit dem mit dem ich sehr viel verbinde, mit dem ich sehr viel Spaß hatte. Ich glaube, das war sogar das Spiel, für das ich mir damals einen Steam-Account angelegt habe, um das mit 14 Jahren schon irgendwie beziehen zu können.
Mhm.
Ja, egal. ich habe das damals sehr, sehr gerne gespielt. Nicht mehr.
Aber ja.
Ich habe das damals sehr, sehr gerne gespielt. Und jetzt gab es ja schon seit 3-4 Jahren immer wieder das Gerücht, ja, da kommt ein Remake. Und jetzt wurde es dann ja endlich angekündigt. Und nun ja, es ist ein Ubisoft-Spiel. Wenn man sich Ubisoft-Ankündigungen die letzten Jahre über, wenn man die beobachtet hat, wenn man die Trailer geschaut hat und dann die Kommentare darunter gelesen hat, wenn man die Berichterstattung verfolgt hat und auch da die Kommentare gelesen hat, dann war der Ton meistens ungefähr was von wegen, das will niemand, das hatten wir alles schon, nichts Neues mehr, wann ist Ubisoft endlich pleite? Das sieht bescheuert aus, das hat auch niemand gefragt. Und ich meine, wir erinnern uns natürlich alle an Assassin's Creed Shadows, was ja eigentlich im Endeffekt eine Tech-Demo war, weil einfach keine Story vorhanden war, die das Ganze irgendwie tragen konnte. Oder an Skull and Bones, das erste Quadruple-A-Spiel, das kolossal gescheitert ist, weil es komplett am Markt vorbei entwickelt wurde. Und naja, man hat eigentlich damit gerechnet, das wird halt wieder so ein klassisches Ubisoft-Ding jetzt. Das Ding ist nur, wenn du den Remake hast, und ich glaube, das ist generell so ein Stück des Erfolgsgeheimnisses der ganzen Remakes der letzten Jahre, wenn man den Remake hat, dann kann man weniger falsch machen. Denn es gibt ja schon ein Spiel, das offensichtlich gut ankam, sonst würde man ja kein Remake.
Ja, es kann nur schlecht gealtert sein, ne? Aber
genau, es kann natürlich
nach dem Kauf fest dann.
Darüber habe ich mich ja mit Max neulich unterhalten. Ja. Es kann natürlich sein, dass das Spiel einfach prinzipiell schlecht gealtert ist. Wenn man sich das erste Tomb Raider anschaut, was ja jetzt geremaked wird, da muss man wirklich halt alles eigentlich neu denken und machen. Denn wenn du das einfach nur mit neuer Grafik bringst, dann ist es halt einfach im Jahr 2026.
Also in der Erinnerung, Fabian, das beste Spiel aller Zeiten gewesen. Aber
ich hab's ja nie gespielt. Ich werde es dann ja zum ersten Mal als Remake spielen. Aber ich kann mir, Max hat mir ja sehr, sehr bildhaft geschildert, wie die Kamera sich an Lara orientiert.
Ich glaube, ich habe das bei Frank auf der PlayStation gespielt.
Nun, zu Assassin's Creed. Der Punkt ist, auf den ich hinaus wollte. Die Trailer, ich habe die angeschaut und dachte mir so, das sieht eigentlich gut aus. Sie haben das Spiel genommen, wie man es kennt und liebt. Sie haben es gelassen. Beim Gameplay her, bei dem, was es war, außer, dass sie es ergänzt haben beim Schleich- und Kampfsystem, um das, was eben in den neueren Assassin's Creed gut und auch besser funktioniert hat. Und ansonsten einfach eine sehr, sehr schicke Grafik. Also halt wirklich die volle Wucht der Anvil Engine, wie sie halt eben in Shadows ja auch schon wunderschön aussah, jetzt dann halt eben für die Karibik.
Ja.
Klar gab es dann wieder Kommentare von wegen, das sieht nicht viel besser aus, aber oh boy, das sieht so viel besser aus. Oh ja, Mann. Ja. Und aber generell die Kommentare, nicht nur bei uns in der Community, sondern auch wenn man auf YouTube schaut oder sonst wo schaut, wenn man auf Reddit schaut, was schreiben die Leute? Ich glaube, das ist das erste Ubisoft-Spiel seit einem halben Jahrzehnt, wo es eine positive Stimmung in der Community, in der Spielerschaft gibt, vor Release. Also die Leute freuen sich darauf. Sie freuen sich auf den Release, der da kommen soll am 9. Juli. Und ja, also das könnte eine lang erhoffte, ersehnte Erfolgsgeschichte werden für Ubisoft. Und ich persönlich freue mich, wie gesagt, auch drauf, das zu spielen. Also ich werde es nicht vorbestellen, denn bringt nichts, ist ein digitales Gut, das wird nicht knapp, warum sollte ich es vorbestellen, aber ich werde es mir bestimmt anschauen, wenn es dann erschienen ist.
Also bist du jetzt darauf?
Ich bin jetzt absoluter Ubisoft-Fanboy und würde mich freuen, dass auf meiner RTX 4080, die eine wundervolle
Ja, großartig.
Es freut mich, dass man ja mal was Positives zu Ubisoft erzählen kann. Ich meine, es ist halt dieser große
Ja, genau, wie wir heute ja zumindest in einem Aspekt mal was Positives zu Nvidia erzählen konnten, auch wenn es die lowest hanging fruit ever gewesen ist. aber auch die muss man ergreifen, ja, und nicht infolge einer zu hoch gehaltenen Nase daran vorbeilaufen. Heute war es mal wieder ein bisschen kürzer. Das ärgert die immer ihren Halb- oder Marathon beim Podcast hören absolvieren. Die muss dann heute, hoffentlich sind sie ein bisschen schneller gelaufen oder haben schon vorher gesehen, dass es nicht heute so viel Zeit gibt. Aber im Zuge der Bauarbeiten, die bei dir stattgefunden haben und wahrscheinlich jetzt ist 14 Uhr, Fabian, die eine Stunde Mittagspause ist wahrscheinlich vorbei, gleich wieder anfangen, belassen wir es bei der Fülle an Themen, die wir heute hatten. Ich würde mich weiter wirklich über Feedback zu den Inhalten auf den anderen schon angesprochenen Plattformen freuen, die wir jetzt zuletzt mal in Angriff genommen haben. Instagram, YouTube und so weiter und so fort. Über weiteres Feedback zu in der News und in den Shownotes verlinkten Umfrage, was sind denn so die Produkte? Vielleicht auch mal abseits der Norm, abseits von Notebooks, Grafikkarten, Speicher. Denn es gibt ja noch die anderen Kategorien, wo auch überall dann Speicher noch drin steckt und was alles stetig teurer wird. Und ich sehe gerade die Ankündigung zum unter 25.000 Euro ID Polo. Ich meine, auch solche, weil ich das, als ich das vorhin gesehen habe. Naja, aber das sind ja alles diese, die hätten sich das, glaube ich, auch alle nicht gedacht, als sie den Preis vor anderthalb Jahren oder so angekündigt haben, wie sie sich da teilweise jetzt strecken müssen.
Ein Thema, das wir jetzt nicht besprochen haben, was aber natürlich aktuell wieder diese Woche hervorgeholt wurde, die Steam Machine, die irgendwann im Laufe des Jahres ja noch kommen soll.
Ja.
Gott, müssen das bittere Gesichter sein bei Valve, als sie dieses Produkt letztes Jahr vollmundig vorgestellt haben und sich jetzt der Realität am Speichermarkt hingeben müssen.
Ja, nachdem sie den einen Typen, der da im Einkauf sitzt, noch gefragt haben, du hast aber schon neulich, weißt du, das hast du mitbekommen, dass du da den Speicher, die Jahresvereinbarung, ne? Ja, Ah ja, das ist ja auch, wir haben jetzt gar nicht groß über den Steam Controller die Woche gesprochen. Den gibt's jetzt, weil der keinen Speicher hat, hat er, glaube ich, sogar Valve in einem Nebensatz gesagt. Und jetzt lassen sie durchstecken, dass sie am Steam Deck 2 arbeiten. Aber ich meine, das kann sich aktuell auch keiner vorstellen, dass das auch nur ansatzweise in preisige Regionen landen könnte, wie der Vorgänger, der ja dadurch auch ein Erfolg war. Und dann gibt's ja jeden, also ich, was halt überall geht, ne, wenn du irgendeine reißerische Überschrift zu Steam-Maschinen machst, das machen wir nicht, aber jetzt gab's so wieder irgendwelche Gerüchte, also Valve hat den Preis festgelegt oder irgendwie, weiß kein Mensch und dann nenn ihn mir bitte, aber.
Ja, und selbst wenn er festgelegt, also ich meine, das hatten wir ja bei den Grafikkarten schon so oft, selbst wenn die Sachen festgelegt sind und diese Gerüchte stimmen, wer sagt denn, dass sich das nicht nochmal ändert? Ja,
man kann das nochmal neu festlegen.
Ja.
Ja. Nun denn, Fabian, ich wünsche dir einen wunderschönen, geruhsamen Nachmittag. Vielleicht geht es ja auch erst morgen pünktlich um 8 wieder los bei deinen. Oh. Also bei, im Stein.
Es ist wirklich das Schönste, wenn man im Homeoffice ist und denkt, man kann bis 9 Uhr einfach gemütlich seinen Morgen verbringen und dann um Punkt 8 Uhr wird der Schlagbohrer an der Decke unter dem Boden, auf dem dein Bett steht, angesetzt und
ja, hebelt und dich aus dem Schlaf. Ist es halt, du hast ja vorhin auch gesagt, ich weiß jetzt einfach nicht, wo ich mal eben hinflüchten kann. Wir sind ja flexibler Haufen, aber ich und du ja auch, wir planen uns dann ja, wenn wir wissen, okay, es ist ein Standard-Mittwoch, um 11 Uhr wird aufgenommen, dann wissen wir immer ein bisschen Vorbesprechungen und vielleicht muss der eine nochmal austreten und so weiter und so fort, aber das ist dann eingeplant und man weiß, was man davor und danach zu tun hat, aber ja, nun denn, bleib gesund, bleibt ihr auch gesund, wir hören uns nächste Woche wieder, bis dahin, ciao.
Ciao, tschüss.